Hallo, das ist Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Ausbilderin für systemische Führung und Beratung und Autorin des Wirtschaftsbestsellers The Real Book of Work. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Heute hörst du die Kurzfassung einer ganz besonderen Episode des Become Better Podcasts mit Nico Rose. Als Psychologin freue ich mich über Kollegen, die es geschafft haben, ihr Know-how in die breite Masse zu tragen. Und Nico Rose gehört auf jeden Fall dazu. Er rockt den HR-Bereich. Und du kannst gespannt sein, weshalb er der Meinung ist, dass dem HR-Bereich ein bisschen Heavy Metal guttun würde. Und los geht's. Ja, lass uns die beiden Stränge verbinden und du stellst ja selber in einem deiner Vorträge auch die Frage, warum ist Lars Ulrich, der Drummer von Metallica, ein Vorbild für HR?
Oh Gott.
Jetzt kannst du mal gucken, wie du die Kurve kriegst. Also das würde mich zumindest sehr freuen und wir einmal gucken können, was sind denn jetzt eigentlich vielleicht so, weiß nicht, was wäre jetzt die richtige Frage? Die Gepflogenheiten der Metal-Community, die dann vielleicht der HR-Community mit ihren besonderen Gepflogenheiten auch ganz gut täten oder so?
Ja, okay. Also ich muss einmal kurz vorwegschicken, diesen Vortrag auf der Convention, den du ja eben erwähnt hast, den habe ich gehalten an dem Tag, wo dieses Heavy-Metal-Buch erschienen ist. Und jetzt für die Hörerinnen und Hörer, Gero Hesse, der diese Convention organisiert mit seiner Firma, ist auch ein großer Metal-Fan. Und wir haben uns einfach für den Tag in den Kopf gesetzt, der Nico an dem Tag, wo das Buch erscheint, hält jetzt keinen normalen HR-Vortrag, sondern wir müssen irgendwas Metallisches da reinbringen. Und ich möchte nicht verhehlen, dass das ein oder andere vielleicht ein klein bisschen konstruiert war, aber es hat trotzdem ganz viel Spaß gemacht.
Das hat, so. Es hat nämlich Spaß gemacht. Lass uns doch mal ja. Einen Spaß haben.
Ja, genau. Und wenn du jetzt aber tatsächlich den Lars Ulrich erwähnst, also für die Nicht-Metal-Fans, das ist der Drummer von Metallica, also auch schon seit Ewigkeiten. Und ich habe den spezifisch mit reingenommen, weil Lars Ulrich auch strategische Kopf hinter der Band ist. Mhm. Lars Ulrich ist mit seinen Eltern irgendwann mal aus Dänemark eingewandert. Der Vater war Profi-Tennisspieler und er selbst war auch ein sehr guter Tennisspieler, hat dann aber irgendwann halt die Liebe zum Metal entdeckt, so ganz früh in den 80ern. Und er war so am ehesten derjenige von den Jungs, der so eher so aus gutem Hause kam, der auch eine gute Ausbildung genossen hat. Das andere waren eher so klassische Arbeiterkinder. Und er hat sich tatsächlich immer eher so auch als der strategische Kopf der Band betrachtet, der sagt, ne, nicht so sehr die musikalische Seite, das haben die anderen gemacht, aber ich bin eigentlich der Businessman hinter Metallica. Ich habe die strategische Vision für die Band. Ich verhandle auch die Verträge und so weiter. Das ist übrigens etwas, was ihm manchmal auch vorgeworfen wird, ne, wenn man so in so Fan-Diskussionsforen schaut, dass er das eigentlich zu sehr wie ein Business sieht und gar nicht so richtig mit Herz dabei ist. Solche Diskussionen gibt's im Metal eben auch ganz schnell. Also ein großer Vorwurf, den man einer Metalband immer machen kann, wenn man das möchte, ist, ihr seid jetzt Kommerzkacke, so heißt es bei uns. Also eine Metalband, die richtig groß und reich wird, das ist dann eben nicht mehr true. Und diese Diskussionen gibt es auch drumherum. Aber und das Nächste, was man bei Lars Ulrich wissen muss, er ist jetzt mit Sicherheit nicht der beste Drummer auf der Welt. Er ist Drummer der erfolgreichsten Metal-Band und überhaupt einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Aber manche nennen ihn auch liebevoll King of Timing-Schwankungen, weil er da, also er ist einfach, man könnte jetzt sagen, fachlich ist er nicht immer der Beste. Und das hat mich bewogen, ihn in diesen Vortrag mit einzubauen als Impuls für HR, weil ich da auch ganz, ganz häufig wahrnehme, dass im HR es ganz, ganz tolle Fachexperten gibt, die also mit hoher Leidenschaft brennen für das, was sie tun, Ich würde HR insgesamt aber noch deutlich mehr, sagen wir mal so, Business-Mindedness wünschen. Also wirklich Leute, die sich auch für das Übergreifende, für das Strategische begeistern. Leute, die datenbasiert daran arbeiten, noch viel besser darzustellen, welchen betriebswirtschaftlichen Wertbeitrag gute HR-Arbeit auch leisten kann. Ich glaube, wir haben da einfach, ohne jetzt jemandem was zu wollen, ganz viele Menschen. Man wird HRler in der Regel, wenn man was für Menschen tun möchte und hat da eine ganz große Leidenschaft und vergisst dann eben manchmal diese große Leidenschaft zu übersetzen in eine betriebswirtschaftliche Sprache. Und das ist letztlich aber die Sprache, die in gewinnorientierten Unternehmen gesprochen wird. Und wenn man das nicht beherrscht, dann findet man eben zu wenig Gehör. Und das ist ja auch wieder etwas, was HR häufig attestiert wird, ne? Oder was sie sich auch selber attestieren. Wir machen hier so tolle Dinge, aber irgendwie nimmt uns keiner so richtig ernst. Und das liegt eben daran, dass häufig diese betriebswirtschaftliche Konsequenz ein wenig zu kurz kommt. So, und das war jetzt lange Rede, kurzer Sinn, so ein bisschen das Konstruierte. Also warum wünsche ich HR manchmal ein bisschen mehr wie Lars Ulrich zu sein, etwas mehr harte Business-Mindedness und weniger Fachkompetenz. Und damit kann man auch sehr erfolgreich werden.
Ja. Sehr schön. Ja, ich merke schon, man sollte jetzt nicht zu sehr drauf
Nein, das war
rumreiten.
schon ein bisschen. Aber sagen wir mal so, wenn man jetzt wirklich reingeht, finde ich, kann man sich schon das ein oder andere abschauen. Einen anderen Punkt, den ich genannt habe, übrigens auch, ich habe jetzt nicht nur über Metallica gesprochen, aber zu denen wird einfach sehr viel geschrieben. Metallica nutzt zum Beispiel geolokalisierte Spotify-Daten, also man könnte sagen Big Data, um bei den Konzerten lokal jeweils die Setlists anzupassen. Also das weiß man, Metallica gehen nicht auf Tour und spielen sozusagen jeden Abend das gleiche Programm runter. Es gibt natürlich ein paar Lieder, die müssen gespielt werden, ne? Enter Sandman und Nothing Else Matters und so. Aber im Grunde spielen die jeden Abend ein etwas angepasstes Set. Und zwar basierend auf den lokalen Fan-Favorites. Also die haben dann ein Team und die gucken wirklich, ne, wir fahren jetzt nach, keine Ahnung, El Paso in Amerika. Und was sind da die besonders beliebten Fan-Favorites? Und die bauen das dann in das Set ein. Und auch da würde ich sagen, kann sich, glaube ich, HR noch eine Scheibe abschauen, ne? Also Datenkompetenz, Nutzung von Big Data, um den Menschen im Unternehmen, aber vielleicht auch Bewerbern, eine bessere, ja, Experience zu ermöglichen, wie das ja heute gerne heißt.
Ich glaube, dass es unsere Organisation nachhaltig verändern wird, dass ich hier an diesem Kurs teilnehme. So eine Rückmeldung einer Teilnehmerin berührt uns und zeigt, wie kraftvoll unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung wirken kann. Wenn du Lust hast, Organisationen nachhaltig zu gestalten und dabei selbst neue Perspektiven auf Führung, Zusammenarbeit und Organisation zu entwickeln, dann bist du bei der Become Better Academy genau richtig. Die Season 4 unserer Fortbildung Organisationen gestalten, führen und beraten startet im Frühjahr 2026, hybrid in Berlin und online. Es ist alles gar nicht mehr wegzudenken aus meiner Arbeit. Ich bin irritiert, im besten Sinne. Ich reagiere im Alltag plötzlich ganz anders. So langsam fängt die Weiterbildung schon an, bei uns im Unternehmen zu wirken. So klingen weitere O-Töne aus unserem Kursfeedback. Du bekommst ein fundiertes Framework, Tools, die du direkt anwenden kannst und viele Aha-Momente, die etwas in Bewegung bringen, bei dir und in deiner Organisation. Ich war erst lost. Dann habe ich aber alles nochmal durchgearbeitet und plötzlich hat es Klick gemacht. Wenn du magst, melde dich gern direkt bei mir über LinkedIn oder schreib uns an akademie@become-better.org. Ich freue mich, wenn wir uns in Season 4 persönlich kennenlernen. Du, ich bin noch total neugierig auf einer anderen Baustelle. Wir nähern uns jetzt zwar fast schon unserem Ende, aber du hast Martin Seligman kennengelernt, hast du geschrieben auf deiner Website. Und
Ja.
Also könnte ja fast sagen, der Begründer der positiven Psychologie, aber du kannst mich auch gern korrigieren. Also das war noch so für mich so im Studium hängen geblieben. War das
Ja.
der mit der gelernten Hilflosigkeit? Ich müsste jetzt noch mal kramen. Und wie hast du ihn erlebt? War das dein Schlüsselmoment? Hattest du schon vorher mit positiver Psychologie zu tun? Was ist überhaupt positive Psychologie? Kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern noch mal ganz schnell erklären?
Oh, das machen wir jetzt noch mal in 2 Minuten.
Genau.
Heiliges Blechle. Also, ja, ich würde dir erstmal zustimmen. Martin Seligman wird heute so als Mitgründer, Spiritus Rector dieser positiven Psychologie betrachtet. Ganz kurz, der Begriff ist eigentlich schon deutlich älter. Den hat nämlich der wunderbare Abraham Maslow 1954 zum ersten Mal in ein Buch reingeschrieben. Er hat ihn dann aber sozusagen nicht weiter benutzt und ausgebaut, weswegen das so ein bisschen eingeschlafen ist. Und dieser Martin Seligman hat so um das Jahr 2000 herum mit einigen anderen, meist schon recht arrivierten Forscherinnen und Forschern, so im Spätwerk gesagt, wir möchten eigentlich den Fokus unserer Forschungsarbeit ein Stück weit verschieben. Wie du schon gesagt hast, Martin Seligman kommt aus dem Bereich also erlernte Hilflosigkeit. Das ist das Thema seiner Doktorarbeit gewesen. Damit ist er auch so Anfang der 70er schlagartig sehr berühmt geworden, zumindest in der Welt der Psychologen. Und er hat das zunächst an Tiermodellen untersucht und hat später festgestellt, dass diese erlernte Hilflosigkeit zumindest auch ein Erklärungsansatz ist für das Entstehen von Depressionen. Also Menschen können sozusagen lernen, dass ihre Taten und ihre Handlungen keine Konsequenzen in der Außenwelt mehr haben. Ich kann mich zwar anstrengen, aber irgendwie ist übrigens auch ein wichtiges Phänomen in Unternehmen, so auf der mittleren Ebene, ne? Ich mache und rödele eigentlich die ganze Zeit und dann zieht mir jemand von oben weiter den Stecker und ich merke, dass meine Arbeit wirkungslos bleibt. Und dann hat er dann eben festgestellt, ja, man kann das sozusagen lernen und das ist dann eben in seine Arbeit eingeflossen und er hat sich viel mit dem Thema Depressionen beschäftigt und auch mit der Heilung natürlich von Depressionen. Weil er dann etwas später auf den Dreh gekommen ist, naja, wenn man lernen kann, hilflos und quasi wirkungslos zu sein, dann müsste es doch auch möglich sein, zu erlernen, irgendwie optimistischer zu sein und mehr Selbstwirksamkeit zu entwickeln und so weiter und so fort. Und das war dann so der langsame Übergang in den 90er Jahren, die ihn dann irgendwann dazu geführt haben, zu sagen, ich möchte eigentlich eine Art neuen Teilbereich in der akademischen Psychologie etablieren, die sich mit den positiven Phänomenen des menschlichen Erlebens auseinandersetzt. Der Gedanke dahinter ist der gleiche, den man vielleicht in der Medizin aus der Salutogenese kennt. Also da gab es schon in den 70ern den Herrn Aaron Antonovsky, der auch gesagt hat, mit Medizin kann nicht dabei oder sollte nicht dabei stehen bleiben, dass wir immer besser verstehen, wie wir quasi Krankheiten wegkriegen, sondern wir müssen eigentlich besser verstehen, was ein positiver Gesundheitszustand ist. Also Gesundheit kann nicht nur durch die Abwesenheit von Krankheiten erklärt werden, sondern das ist etwas Seiendes, etwas, was da ist. Und
ja, was auch immer
mittlerweile hat das sogar die WHO in ihre Definition übernommen vor einigen Jahren. Also es geht nicht nur darum, Krankheiten wegzumachen, sondern wir müssen besser verstehen, was eigentlich da sein muss, damit man von einem gesunden, erfüllenden menschlichen Leben sprechen kann. Und der gleiche Gedanke inspiriert jetzt sozusagen auch die positive Psychologie. Man sagt also auch sowas wie ein mental, emotional erfüllendes Leben kann nicht nur durch die Abwesenheit von etwas erklärt werden. Wir möchten eben mit wissenschaftlicher Rigorosität daran gehen, zu erklären, was muss präsent sein. Und dann sind wir eben schnell beim Thema so, Sinn erleben ist ein ganz großes Thema in der positiven Psychologie. Wie können wir das erforschen? Wie können wir das beschreiben? Und natürlich können wir auch verstehen, dass es irgendwo ein oder zwei Rädchen gibt, an denen man für sich selbst vielleicht so ein bisschen drehen kann. Oder natürlich auch so aus der Führungsrolle heraus. Aber auch das Thema Selbstbestimmung, intrinsische Motivation, das sind alles so Themen, die in der positiven Psychologie einen großen Raum haben. Deswegen, also einmal hat nichts damit zu tun, dass die positive Psychologie irgendwie besser, toller, cooler ist als irgendeine andere Psychologie, sondern das Positiv beschreibt den thematischen Fokus. Also nicht, jetzt mal ganz plakativ, nicht weg von Depressionen, Angststörungen und so weiter, aber das ist die klinische Psychologie, das ist ja auch wahnsinnig wichtig, sondern eher hin zu mehr Sinn erleben, mehr Erfüllung oder wie man das auch immer nennen möchte. Und die Idee ist einfach, dass diese unterschiedlichen Wege vielleicht auch unterschiedliche Mittel und Kompetenzen erfordern. Also so wie man auch andere Mittel und Wege braucht, um ein Unternehmen vor dem Konkurs zu retten oder ein Unternehmen wachsen zu lassen und aufbauen zu lassen, muss man vielleicht auch unterschiedliche Wege kennen, um einmal Menschen eher aus diesem Negativbereich herauszuholen oder andererseits sie eben auch eher in eine irgendwie geartete, positive Zukunft zu schicken. Und daher kommt dieser Begriff. Und jetzt letzter Satz. Ich hatte einen ganz tollen Chef bei Bertelsmann, der es mir ermöglicht hat, im Grunde ein Masterstudium zu absolvieren an der University of Pennsylvania, wo der Martin Seligman seit über 50 Jahren lehrt und forscht. Also ich habe tatsächlich eine Druckbetankung bekommen in diesem ganzen Themenfeld und habe das damals, jetzt sprechen wir schon von 2013, 14, auch so ein Stück weit als meinen Auftrag verstanden, das noch so ein bisschen mehr nach Deutschland und nach Europa zu holen. Das ist die Geschichte dahinter.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Und dann sind wir jetzt am Ende und eigentlich schon wieder am Anfang, denn ich hätte Lust, gleich wieder die nächste Episode mit dir aufzunehmen und da weiterzumachen. Ja, und ich kann mich ja outen. Also dieses Podcasting, das ist für mich ein ganz, ganz, also macht mir ganz viel Sinn und trägt erheblich dazu bei, dass ich mich wohlfühle. Deswegen haben wir jetzt die Frequenz auch erhöht und es gibt jetzt jede Woche eine neue Episode. Und vielen Dank, Nico, dass du hier heute bei mir warst. Das war wirklich ein großes Geschenk.
Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
Super. Tschüss.
Soweit für heute ein Zusammenschnitt dieses schönen Gesprächs. Und wenn du die Folge komplett anhören möchtest, dann schau in die Shownotes zu dieser Episode. Dort haben wir dir den Link bereitgestellt.